Matthäus Kapitel 26. Unser Gott ist der König dieses Universums. Er hat es geschaffen, er hat es gewollt, er hat gesprochen und es geschah. Er ist absolut allmächtig, er ist absolut souverän, er ist allwissend, er kann tun, was immer er tun will. Er ist da absolut frei, er ist Gott und niemand sonst. In Jesaja 46, Vers 9 sagt er: Gedenkt, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Psalm 115, Vers 3: Unser Gott ist im Himmel, alles, was ihm wohlgefällt, tut er. So ist unser Gott. Und das betrifft auch unsere Erlösung durch Jesus Christus, Gott den Sohn, der Mensch geworden ist. Er hat uns gerettet aus der Gottesferne, aus der Entfremdung von Gott durch unsere Schuld, unsere Rebellion, unsere Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Schlicht und einfach, weil er es wollte. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, unser dreieiniger Gott liebt uns. Und er wollte uns erretten. Und niemand konnte ihn aufhalten. Niemand. Nicht Menschen. Petrus zum Beispiel hat versucht, ihm was auszureden, gell? Hey, das soll nicht mit dir geschehen, das sei ferne. Hat am Ende sogar mit dem Schwert in der Hand versucht, es aufzuhalten. Auch Pilatus hat versucht, noch irgendwie. Nicht Menschen, auch Satan kann es nicht aufhalten. Er hat versucht, Jesus zu versuchen, abzubringen vom Kreuz. Diesem Weg. Er hat es durch Judas versucht. Nee, Gottes Plan ist geschehen. Gott führt seinen Plan aus. Und in diesem Abschnitt sehen wir heute die Souveränität Gottes. Was er gewollt hat, was er geplant hat, das geschieht. Lasst uns die ersten Verse lesen. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden, die wir die letzten Wochen, letzten zwei Kapiteln gesehen haben, beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Das hat er seinen Jüngern schon mehrmals vorher angekündigt, Kapitel 16 zum Beispiel, das letzte Mal. Und er sagt, es wird am Passafest geschehen. Passafest war das Fest der Erlösung Israels in und dann aus Ägypten durch das Blut, das Opfer eines Lammes, das an die Türpfosten gestrichen wurde, das das Gericht Gottes abgewendet hat. Jesus sagt, am Passa soll Jesus, das Lamm Gottes, geopfert werden. Das war Gottes Plan. Das ganze Passafest, all die Opfer existieren eigentlich nur wegen Jesus, um als Bild auf ihn hinzuweisen, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt hinwegnimmt. Und in den nächsten Versen sehen wir jetzt hier sehr einflussreiche Menschen, die das verhindern wollen. Mächtige Menschen, die Leiter Israels. Dann versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes in dem Hof des hohen Priesters, der Kaiphas hieß, und ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie sagten aber nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entsteht, weil hey, dann werden die Römer dreinschlagen und dann werden wir unsere Jobs los, das ist uns zu heiß. Also auch sie, diese mächtigen Menschen, treffen ihre Entscheidungen. Erstens, dass sie Jesus töten wollen, weil er ihnen ein Dorn im Auge ist. Und zweitens, dass das nicht am Passafest passieren soll. Und ich finde das super spannend, ich finde das super interessant. Menschen fragen sich, wie kann das sein, dass Gott souverän ist und dass Menschen Entscheidungen treffen? Wie passt es zusammen? Können Menschen wirklich freie Entscheidungen treffen und Gott gleichzeitig souverän sein? Das ist irgendwie schwer, das in unserem kleinen Hirn wirklich zu begreifen. Wie geht das zusammen? Zum Beispiel in Epheser 1 wird uns zweimal gesagt, dass Gott die Nachfolger Jesu vorherbestimmt hat, Gottes Kinder zu sein und Gottes Erben zu sein. Und es heißt dort, er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, bevor noch alles geschaffen wurde. Aber dann sehen wir auch viele Verse in der Bibel, denen Gott uns aufruft, uns für ihn zu entscheiden, ihm zu glauben. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wie geht es zusammen, diese Vorherbestimmung Gottes und Entscheidungen von Menschen? Und Theologen haben da jahrhundertelang drüber diskutiert und haben verschiedene Systeme entwickelt, um es zu erklären, um es irgendwie zusammenzubringen. Also hartgesottene Calvinisten sind die Reformierten, die Nachfolger von Johannes Calvin, dem großen Reformator. Die haben es so gelöst, dass sie gesagt haben, nee, der Mensch ist überhaupt nicht frei. Menschen tun vielleicht, was sie wollen, aber sie wollen es eigentlich nur, weil Gott es so vorherbestimmt hat. Sie können sich, wenn man es genau nimmt, eigentlich gar nicht anders entscheiden. Sie haben gar keinen freien Willen. Gott hat es alles vorherbestimmt. Also gute Reformierte sind eigentlich so Deterministen. Moslems übrigens auch. Ne? Die sagen, hey, Gott hat alles vorherbestimmt und es läuft so einfach dieses Programm ab, was er schon festgelegt hat. Gott hat alles vorherbestimmt, wer gerettet wird und wer verloren geht. Die, die gerettet werden, werden gerettet, weil Gott es so beschlossen hat, und die, die nicht gerettet werden, die nicht glauben, die glauben nicht, weil Gott auch das vorherbestimmt hat und warum auch immer, alles zu seiner Ehre. Aber so ist es. Gott hat alles vorherbestimmt, sogar den Sündenfall, sogar Sünde. Alles, was geschieht, geschieht, weil Gott praktisch es so festgelegt hat. Und die Leute, die so denken, die sagen, Gott muss alles, jedes Detail, jede Entscheidung bedingungslos vorherbestimmen und kontrollieren, denn sonst wäre er nimmer souverän. Oder anders gesagt, damit Ereignisse gewiss sind oder sicher sind, sicher stattfinden, muss Gott sie vorherbestimmt haben. Gott kennt die Zukunft, weil er alles im Voraus vorherbestimmt hat. Das ist eine sehr harte Definition von Souveränität, würde ich sagen. Meines Erachtens geht es eigentlich über die biblische Offenbarung hinaus. Ich meine, wir sehen verschiedene Bilder in der Bibel für Gott. Also Gott als Herrn zum Beispiel, und wir sind seine Sklaven oder seine Diener, oder Gott als König und die Untergebenen, Gott als Hirte und die Schafe, Gott als Ehemann, Gott als Vater. Und wenn ich an diese Bilder denke, ein König oder ein Herr oder ein Vater, der ist souverän, würde ich sagen, wenn er die Regeln aufstellen kann und wenn er die Rebellen bestrafen kann. Also auch wenn er denen die Freiheit gibt, zu rebellieren. Er ist immer noch souverän, würde ich sagen. Und ich meine, wenn wir die Geschichte Israels lesen, die Geschichte Israels ist eine Geschichte von der Rebellion von Gottes Volk gegen seinen Gott. Und dafür hat Gott sie gerichtet. so wie er es auch im Kapitel 24 angekündigt hat. Er wird die Rebellen richten. Er ist der souveräne König. Andere würden sagen, ich tue es mal ganz krass brutal vereinfachen, alle so in eine oder zwei Kisten schmeißen. Andere würden sagen, nennen wir sie mal Arminianisten, also die Nachfolger von einem Theologen namens Arminius. Und der Ehrlichkeit halber sollte ich auch offen sagen, dass ich persönlich eher zu dieser Richtung tendiere. Die sagen, ja, es ist problematisch, es so hart zu sehen, dass Gott alles vorher bestimmt. Also dass ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit, der sich uns so offenbart, zum Beispiel Menschen vorherbestimmt für die Hölle, ohne dass sie wirklich eigentlich was dafür können oder irgendwie auskönnen. Weil er wird sie richten für ihre Taten, für die sie eigentlich, wenn man es ganz genau ansieht, in diesem System keine Wahl hatten. Die konnten gar nicht anders. Also ich bestrafe einen Roboter dafür, dass er stiehlt, obwohl ich ihn programmiert habe, zu klauen. Passt es zu unserem Gott, so wie er sich uns offenbart? Und diese Leute würden sagen, nee, es ist kein Widerspruch zwischen Gewissheit oder Sicherheit eines Ereignisses oder einer Entscheidung, dass das sicher eintreffen wird, und seiner Unbestimmtheit, das heißt, dass es Wahlmöglichkeiten gibt. Ein Ereignis, zum Beispiel eine moralische Entscheidung, zum Beispiel die Entscheidung für oder gegen Gott, kann sicher sein, ohne dass sie erzwungen ist. Die eigentliche Frage ist nicht, ob etwas passieren wird, sondern warum es passiert. Also nicht, ob sich jemand bekehrt zum Beispiel, sondern warum er sich bekehrt. Warum? Ist es freiwillig oder ist es irgendwie erzwungen, notgedrungen? Das Ereignis selbst kann trotzdem sicher sein, zumindest für Gott. Gott in seiner Allwissenheit kann es vorhersehen, so oder so. Und er kann mit absoluter Sicherheit voraussagen, dass es so sein wird. Unser König ist souverän. Der ist völlig frei und völlig ungezwungen. So kann er entscheiden. Zum Beispiel auch, dass er Menschen eine gewisse Entscheidungsfreiheit geben will. Das bricht ihm keinen Zacken von seiner Krone. Oder dass er ihren Willen befreien will von Gebundenheit. Er kann tun, was immer er will. Und er kann Menschen auch völlig souverän zum Beispiel eine Bedingung geben für ihre Errettung und ihre Erwählung, persönlichen Glauben. Und er wählt dann die Glaubenden aus und er richtet die Ungläubigen. Und ich glaube, dass er das getan hat. Nun, die Kehrseite dieser Medaille, dieser Sichtweise ist, dass dann der Wille Gottes, unseres Königs, nicht immer passiert. Und davor wollen die Calvinisten ihn eigentlich beschützen. Also kommt dieses Denken her. Na, wir sehen Menschen, die sündigen gegen Gottes Wille. Ist es Gottes Wille, dass wir sündigen? Also wird zumindest seinem Charakter widersprechen, ne? Ihm ist Sünde zuwider. Würde er uns vorherbestimmen zu sündigen? Das ist die Frage, ne? Also wenn er es vorherbestimmt hat, dann geschieht sein Wille immer. Wenn er es nicht vorherbestimmt hat und Menschen sich dafür entschieden haben, eigentlich gegen sein Herz, dann geschieht an diesem Punkt nicht Gottes Wille. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Unser Retter Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und doch lehnen Menschen Jesus ab und gehen verloren. Ich würde sagen, ja, aber nur, weil der souveräne Gott ihnen die Wahl gegeben hat, sich auch gegen ihn zu entscheiden. Das wäre so eine weichere Sicht von Souveränität. Und das ist so der grundlegende Unterschied eigentlich zwischen diesen beiden Sichtweisen. Und dann ist so die praktische Frage eigentlich, wirst du gerettet oder erwählt oder vorherbestimmt, weil du Jesus glaubst, oder glaubst du, weil du vorherbestimmt bist, zu glauben? Wirst du geistig neu geboren, weil du Jesus glaubst? Oder glaubst du Jesus, weil du bedingungslos neu geboren wurdest? Das ist mal so ein bisschen was für den Kopf, also sehr oberflächlich noch immer, aber ich denke, ihr werdet vielleicht ab und zu mal hören von diesen zwei Denkströmungen, die es in der Christenheit gibt, mit verschiedenen Schattierungen. Und wie gesagt, ich habe das sehr brutal vereinfacht. Und ihr könnt selbst die Bibel erforschen und zu eurer eigenen Überzeugung kommen. Also bitte, alle diese Menschen sind gute, gerettete Christen, ja, wenn sie Jesus haben. Aber Fakt ist, wir finden in der Bibel Verse, die von Gottes Vorherbestimmung, von seiner Vorhersehung, von seiner Erwählung sprechen. Und dann finden wir auch Verse, die alle Menschen zu einer Entscheidung aufrufen und die ihnen verheißen, dass Gott sie annehmen wird, wenn sie sich entscheiden, zu ihm zu kommen. Für uns ist das vielleicht ein bisschen, oh, wie kann das sein? Wir wissen, für Gott ist es kein Widerspruch. Vielleicht auch, wenn man es nicht ganz verstehen, so wie auch andere Dinge wie Dreieinigkeit zum Beispiel. Spurgeon, dieser bekannte britische Prediger und Bibellehrer, der war so ein Calvinist auch, würde sagen eher so ein moderater Calvinist, und er wurde mal gebeten, die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen zusammenzubringen, und er hat geantwortet: Nein, mache ich nicht, ich versöhne keine Feinde. Ich versöhne keine Freunde, so hat er gesagt. Er hat gesagt, die großartige Willenserklärung Gottes, dass er die Seinen retten wird, ist widerspruchsfrei mit der weiten Aussage, dass alle, die zu Christus kommen, gerettet werden. Diese zwei Wahrheiten sind zwei gleich wertvolle Teile eines harmonischen Ganzen. Wir sind nicht berufen zu erklären, sondern anzunehmen. Lasst uns glauben, wenn wir etwas nicht unter einen Hut bringen können. Hier sind zwei Juwelen, lasst sie uns beide tragen, hat er gesagt. Man muss Freunde nicht versöhnen. Ja, wir glauben an die Vorherbestimmung Gottes, an die Erwählung Gottes, dass er uns auserwählt hat in Christus vor Grundlegung der Welt. Und wir glauben auch, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Auch das predigen wir. Ob wir das total zusammenbringen können in unserem kleinen Hirn oder nicht, egal. Ist beides wahr. Und ich finde es hier an dieser Stelle so total spannend, weil wir hier so ein bisschen eine Einsicht bekommen, wie das zusammenwirkt, Gottes Souveränität und die Entscheidung von Menschen. Also Gott hat beschlossen, Jesus wird zum Passafest gekreuzigt werden. Und die Leiter Israels haben auch beschlossen, sie wollen ihn erstens töten und zweitens, es soll auf keinen Fall am Passafest passieren. Und wir wissen, Gottes Plan ist geschehen. Und er hat diese Entscheidungen, auch die Handlungen der Leiter Israels, ihren Willen, Jesus zu töten, irgendwie dazu gebraucht. Aber es ist am Passafest geschehen, es ist am Karfreitag geschehen, obwohl die Leiter es anders wollten. Und wir sehen, dass Jesus das Ganze dirigiert hat. Jesus war nicht irgendwie so ein Opfer der Entscheidungen von anderen Menschen oder ein Opfer der Ereignisse. Jesus hat es dirigiert. Beim letzten Abendmahl, also Donnerstagabends, hat er Judas als Verräter enttarnt und hat ihn dann dadurch ja gleichsam so zum Handeln gezwungen. Er hat ihm gesagt, was du tun willst, das tue schnell. Also jetzt, nicht irgendwann später, wie du es vorhattest, sondern jetzt. Hey, hier, er ist der Verräter. Was du tun willst, das tu es schnell. Jesus ist kein Opfer. Jesus ist der Dirigent. Jesus ist der Arrangeur von dem Ganzen. Aber gleichzeitig gebraucht er auch hier die Entscheidungen von Judas, um seinen Willen zu vollbringen. Judas wollte ihn verraten. Das war seine Entscheidung. Er hat auch Satans Wirken gebraucht. Er war da auch beteiligt. Wir lesen, Satan fuhr in Judas, nachdem er sich dazu entschieden hat, es zu tun. Und so, Gottes souveränes Handeln ist irgendwie komplizierter als nur so eine simple Programmierung, ein Programm, was dann irgendwie abläuft, wo alle Entscheidungen vorherbestimmt sind. Ich sehe hier, Menschen sind nicht nur Marionetten. Wir treffen hier Entscheidungen und wir sehen hier Menschen, die echte moralische Entscheidungen treffen, die nicht erzwungen sind von Gott, glaube ich, aber für die sie Gott dann auch verantwortlich hält. Und manche von diesen Entscheidungen stimmen mit Gottes Plan überein. Ja, sie wollen Jesus töten und andere stimmen nicht überein. Es wird am Passafest passieren, ob die das wollen oder nicht. Und irgendwie wirkt Gott alles souverän so zusammen, dass am Ende sein Plan geschieht. Ist faszinierend, finde ich. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, wer mitlesen will, ab Vers 24. Die Gemeinde erhob einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das hat Gott schon hunderte Jahre zuvor vorhergesagt. Der Gesalbte ist der Messias, Jesus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen, also den Römern und den Völkern Israels. Leiter Israels waren da beteiligt, wie wir gesehen haben. Also Menschen, die Entscheidungen treffen, die teilweise miteinander beratschlagen und Pläne schmieden. Und dann heißt es im nächsten Vers, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also irgendwie wirkt Gott diese menschlichen Entscheidungen auch alles zusammen. Am Ende basiert sein Plan. Und niemand kann ihn aufhalten. Aber gleichzeitig ist auch dieses menschliche Element, das er gebraucht. Gott wirkt in der Geschichte durch die Entscheidung von Menschen, die Entscheidungen treffen, die Dinge tun. Und irgendwie wirkt er das seinem Plan. Und diese Entscheidungen von den Menschen konnten Gottes großen Plan nicht verändern. Ich meine, Gott ist Gott, ob du an ihn glaubst oder nicht. Er existiert, er ist Gott, er hat uns geschaffen. Ob du es glaubst oder nicht, wird die Wahrheit nicht verändern. Er ist der König, ob du es glaubst oder nicht. Er führt seinen Plan aus, egal, ob du mitarbeitest oder ob du dagegen arbeitest. Das wird nicht Gottes letztendlichen Plan verändern. Es wird deine Zukunft verändern. Deine Entscheidung, was du mit Jesus machst, wird nicht die Wahrheit verändern, wird nicht Jesus verändern, wird nicht seinen Plan ändern, aber es wird dein Schicksal bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Ob du gerettet wirst oder ob du gerichtet wirst. Gott wird dich verantwortlich halten für deine Entscheidung. Und wir sehen jetzt auch hier zwei Menschen, die unterschiedlich auf Jesus reagiert haben. Die erste ist Maria aus Bethanien. Das wissen wir aus der Parallelstelle in Johannes Kapitel 12. Bethanien war so ein kleines Dorf, ein bisschen außerhalb von Jerusalem. Und dort hat eine befreundete Familie von Jesus gelebt. Simon war wahrscheinlich der Vater und er hatte zwei Töchter, die Martha und die Maria und einen Sohn, den Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat, ein paar Tage zuvor. Und Matthäus fügt dieses Ereignis, von dem wir jetzt hier lesen, hier ein, das eigentlich schon 4 Tage vorher passiert ist, bevor Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Erinnert euch dran, Matthäus organisiert sein Evangelium eher thematisch als chronologisch. Und Matthäus tut es wahrscheinlich, um den Zusammenhang herzustellen, wie es dazu kam, dass Judas beschlossen hat, Jesus zu verraten. Er berichtet so ein Ereignis, was vielleicht für ihn so das Fass zum Überlaufen gebracht hat, um Jesus zu verraten. Und Maria ist natürlich auch ein Kontrast zu Judas. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum Matthäus es hier einfügt. Wir lesen weiter im Vers 6, als aber Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, das heißt, Jesus hat ihn wohl von Aussatz geheilt, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Johannes sagt uns, Jesus war mit seinen Jüngern zum Abendessen eingeladen in Bethanien bei dieser befreundeten Familie. Die Martha war am Dienen, war so ihre Persönlichkeit. Lazarus ist mit Jesus zu Tisch gelegen und die Frau, von der wir hier gelesen haben, das war Maria. Sie hatte so eine Flasche Öl und das war sehr teures Öl. Johannes sagt uns, der Wert von diesem Öl war 300 Tageslöhne. Also Mindestlohn in Deutschland sind 9,35 Euro, glaube ich, gell, wenn wir das hochrechnen. Weil 300 sind so ungefähr 22.500 Euro. Das ist schon eine Stange Geld, oder? Männer, stellt euch vor, eure Frau wird in die Parfümerie gehen und sie kommt raus und erzählt ihr dann, oh, ich habe mir ein Parfum gekauft um 22.500 Euro. Es gibt so teure, ich habe gelesen, das wären so ungefähr 53 Milliliter des teuersten Parfums dieser Welt. Wie würdet ihr reagieren, Männer, wenn eure Frau rauskommt und sagt, oh, ich habe hier 22.000 Euro auf den Putz gehauen für ein Fläschchen Parfüm? Hey, bist du crazy? Bist du total durchgeknallt? Ist so verrückt. Was würdet ihr sagen? Und was, wenn ihr dann am Abend irgendwo einen Freund zum Grillen eingeladen habt und deine Frau leert diese ganze Flasche, diese 22.000 Euro dem Gast über den Kopf? Wie würdet ihr reagieren? Ey, oh, das ist total verrückt, das ist total Verschwendung, das ist total abartig, was die da macht. Ja, genauso haben die Jünger auch reagiert, seht ihr im Vers 8. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Man hätte so viel Gutes tun können damit. Und das klingt sehr geistlich, oder? Was sie hier sagen. War es aber nicht. Johannes in Kapitel 12 erzählt uns, wer diese Kritik begonnen hat. Wer denkt ihr? Judas war es. Und dann lesen wir im Vers 6, er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Also seine Motivation war Habsucht und ja, indem sie diese 22.000 Euro nicht in ihrer Kasse hatten, hatte er weniger, was er veruntreuen könnte und das hat ihn gewurmt. Das war der Anlass dafür. Also wir lernen hier 2 Dinge. Erstens, können Menschen niedere Motive in ein sehr geistliches Mäntelchen verpacken. Ich meine, auch wir hätten es den Armen geben können. Das klingt doch super gut, oder? Aber es ist es nicht wirklich. Klingt super geistlich, ist aber völlig ungeistlich. Und zweitens sehen wir hier auch eine Gruppendynamik hier. Ist auch so eine Wahrheit. Kritiksucht, Unzufriedenheit ist ansteckend. Also der Judas hatte mit seinen Genörgeln die ganze Gruppe der Jünger hier emotional aufgewühlt. Sie wurden alle unwillig, also das heißt, sie regten sich auf. Und die stimmen alle so in diesen Slogan von Judas ein. Ja, genau, wozu so eine Verschwendung? Habt ihr sowas schon mal beobachtet und erlebt? So eine Gruppendynamik von Unzufriedenheit und Aufruhr und was jeder macht mit ihren... War der vielleicht schon selbst mal ein Anstifter von so einer Aktion? Gott sagt uns im 1. Korintherbrief, schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Beeinflusst uns. Also wenn du so ein Nörgler bist, dann hör auf damit bitte, okay? Und wenn nicht, dann halt dich fern von so chronisch unzufriedenen Menschen. Das ist nicht gesund für dich, ist auch nicht gesund für die Gemeinde, wenn das so die geistliche Atmosphäre wird, wo Aufregung über jeden Pipifax. Hey, was für eine Verschwendung. Das hätte man den Armen geben können. Hey, das war das Salböl von der Maria. Lass sie doch in Ruhe, die kann damit machen, was sie will. Warum gibst du nicht dein ganzes Zeug für die Armen? Warum mischst du dich in die Angelegenheiten von Maria ein? Warum beurteilst du ihre Motive? Wir haben das völlig falsch beurteilt. Warum hinterfragst du nicht deine Motive? Warum regst du dich so auf? Ist es Neid? Ist es Eifersucht? Ja, was steckt denn wirklich dahinter? Willst du dich groß machen? Was soll denn das Ganze? Ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir Deutsche in unserer Kultur so die Weltmeister sind im Wissen, was man tun sollte. Also so schön praktisch, quadratisch, ne? Alles, was man tun sollte. Wir können uns so gut aufregen über alles mögliche Pipifax irgendwie. Hey, kannst du es glauben? Die stillt ihr Baby noch mit 2 Jahren. Oh. Oder die stillt nach Rhythmus oder einfach nach Bedarf. Und Mann, kannst du das glauben? Und weiß nicht, die trägt ihr Baby auf dem Rücken oder auf dem Bauch. Und in Afrika machen das alle. Oder das Kind ist mit 4 noch nicht im Kindergarten. Kannst du das glauben? Und die Weberkinder, die rennen bloßfüßig durch den Garten. Und ja, die haben so kalifornische Gene von der Mama so ein bisschen. Und kannst du glauben, der Nachbar, der hat sich ein Auto gekauft mit 300 PS. 300 PS! Ja und, hey, was soll's? Chill, beruhig dich. Gib den Menschen ein bisschen Gnade, lass ihn in Ruhe. Hey, es ist sein Geld, es ist ihr Kind, es ist ihr Baby, es ist ihre Brust. Warum regst du dich drüber auf? Du bist nicht berufen, der hochgelobte Kontrolleur und Kritiker von allen und allen Pipifax in dieser Welt zu sein. Nee, wir sind berufen, Auferbauer und Ermutiger und Diener zu sein. Das ist unsere Berufung. Und so reagiert auch Jesus hier. Vers 10, als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Mühe? Hey, lass sie doch in Ruhe, die Maria. Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Es war doch ein selbstloser, ein guter, ein wunderbarer, liebevoller Akt, was Maria da getan hat. Hat sich schon mal über Gutes aufgeregt, was Menschen tun? Es ist so traurig, aber manchmal ertappe ich mich dabei, dass meine Frau freigebig ist und sie kauft irgendjemand eine Kleinigkeit oder den Kindern, um ihnen eine Freude zu machen. Und ich sage, was? 10 Euro für den Schrott? Oh, totale Verschwendung. Ja, aber sie hat echt ein gutes Herz, eine gute Absicht, eine gute Motivation. Und ich habe mir wirklich knausrige, schlechte Einstellung, oder? Und ich rechtfertige das vielleicht noch und mache noch ein schlechtes Gewissen. Oh, was für eine Verschwendung. Oh, oh. 10 Euro für was Gutes. Oh Mann, wie schlimm. Das hat mir eine Freude gemacht. Ah, wir sind krank, gell? Wo siehst du dich in der Geschichte? Mehr in der Maria oder mehr in den Jüngern? Als Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Das war prophetisch. Und Jesus sagt: Oh, mich habt ihr nicht alle Zeit. Das war so die letzte Gelegenheit, mir Gutes zu tun. Nicht schlecht, dass ihr den Armen Gutes tut. Das könnt ihr, macht es ruhig weiter, ne? Aber das ist so die letzte Möglichkeit, mir Gutes zu tun. Und es war zu meinem Begräbnis. Es war prophetisch. Und wie wohltuend, wie ermutigend, wie schön muss das für Jesus gewesen sein, dass diese Frau ihre Liebe so verschwenderisch und so überreich über ihn ausgegossen hat. Das war ein tiefer Akt von Liebe, von Wertschätzung, von Anbetung. Das war alles, was sie hatte, vielleicht ihr Erbe oder ihre Mitgift, ihre ganze Zukunft eigentlich, ihre ganze finanzielle Sicherheit. Und sie nimmt es alles und gießt es über Jesus aus, einfach weil sie ihn lieb hat. Jesus, ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt. Das ist so eine freie, so eine freigebige, dankbare, liebende Frau. Und die hat mehr kapiert als alle Jünger zusammen, geistlich. Und ich denke, es hat Jesus gesegnet und ermutigt und gestärkt, so aufopfernd geliebt zu werden. Hey, das ist der Hammer. Und ich frage mich, ob Jesus vielleicht an sie gedacht hat, als er am Kreuz hing. Und man vielleicht noch so ein bisschen was von diesem Salböl in seinen Haaren riechen konnte. Und ob ihm das sein Leiden vielleicht ein bisschen einfacher gemacht hat, als die Leute ihn angespuckt haben und verspottet haben und gelästert haben. Und diese Erinnerung an diese liebe Freundin, die ihn so verschwenderisch geliebt hat. Und er sagt hier: Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Hey, wir haben keine Ahnung davon, was dieser liebevolle Akt an Frucht gebracht hat, dieser wunderbare Akt der Anbetung. Um es praktisch zu machen für uns: Kennst du jemanden, den du salben kannst, den du segnen kannst, den du ermutigen kannst, mit Liebe überschütten kannst? Vielleicht jemanden, der entmutigt ist oder gestresst ist, besorgt ist, beladen ist mit irgendwelchen Lasten. Ich gehe viel zu oft so selbstsüchtig wie die Jünger durch diese Welt, viel zu unsensibel, dass ich viele Nöte von Menschen gar nicht wahrnehme, weil ich so in meinem Trott gefangen bin. Wie wäre es, wenn wir alle den Herrn fragen: Jesus, wen willst du durch mich salben? Und wie kann ich das tun? Wie kann ich ihm Gutes tun? Und es dann wirklich zu tun? Und Jesus sagt: Was ihr einem dieser Geringen getan habt, das habt ihr mir getan. Und wie viel besser ist es, jetzt Menschen zu segnen und zu beschenken, solange sie es genießen können, als dann irgendwann später, wenn sie tot sind, einen teuren Kranz auf ihr Grab oder ihren Sarg zu legen und dann drauf zu schreiben, in Liebe deine Kinder und dein Ehemann. Wäre es nicht viel besser, das zu sagen, solange sie es noch hören können, als irgendwann, wenn es eigentlich zu spät ist. Die Maria, die inspiriert mich. Ich möchte so ein Herz haben, so ein brennendes, liebendes, anbetendes Herz, wie die Maria. Und ja, Anbeter werden oft mal missverstanden, gell? Ah, so viel Zeit nehmen und zu den Füßen Jesus zu sitzen wie Maria, stille Zeit zu machen, in der Bibel zu lesen, mit ihm im Gespräch zu sein, so viel Zeit. Was, du gehst jeden Sonntag in den Gottesdienst? Jeden Sonntag? Und was macht er? Ihr singt Lieder zu Gott? Das ist ein bisschen komisch, Lieder zu Gott. Was? 1,5 Stunden bis 2 Stunden? Was? Können wir das denn besser nutzen? Was zum Beispiel zum Autowaschen oder Radfahren oder so sagen? Was, du bist bereit, dich zum Affen zu machen, um das Evangelium weiterzugeben? Und hey, ist das nicht peinlich? Und hey, du verschwendest deinen Urlaub für einen Missionseinsatz und du bezahlst sogar selbst dafür. Ist das nicht eine Verschwendung? Leute verstehen das nicht. Verschwendest du nicht dein Leben? Und die Antwort ist ja. Ich verschwende mein Leben, aber für den Richtigen. Für den Einzigen, der es wert ist. Für wen verschwendest du dein Leben? Oder für was verschwendest du dein Leben? Deine besten Jahre, deine Ressourcen, deine Zeit, dein Geld. Ich meine, jeder investiert irgendwo, oder? Besser in den, der es wert ist. Maria ist meine Inspiration. Judas weniger, das ist der Kontrast jetzt. Dazu Vers 14. Dann ging einer von den 12, Judas Iskariot mit Namen, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberlinge fest und von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überliefern. Judas war bereit, Jesus zu Geld zu machen. Scheint, dass Habsucht eine große Motivation in seinem Leben war, in seinem Herzen. Wir wissen nicht, was noch alles mitgespielt hat. Vielleicht Enttäuschung. Gedacht, wow, Jesus beruft mich, der Messias, der hier das Großreich Israel aufrichten wird und Armeen sammeln wird und wir werden den Römern so richtig einen auf den Latz hauen und wir werden groß sein und wir werden reich sein und Israel. Ja, und dann hat Jesus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und ich gehe ans Kreuz, ich sterbe wie ein Verbrecher. Das war nicht der Messias, den Judas sich gewünscht hat. Vielleicht hat das auch mitgespielt. Enttäuschung. Manche spekulieren, dass Judas vielleicht Jesus sogar zwingen wollte, endlich seine Rettermission, seine Messiasmission anzutreten. Hey, wenn sie ihn nur gefangen nehmen, dann wird er schon draufhauen. Wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich war das auch nicht von heute auf morgen, das war so ein Prozess. Ich meine, wenige Menschen fallen von heute auf morgen von Jesus ab und werden irgendwie gleichgültig und kalt. Das ist so ein schleichender Prozess. Prozess der Vernachlässigung, vielleicht falsche Prioritäten, Ablenkung, vielleicht ja so Bitterkeit, Enttäuschung, Dinge, die man wachsen lässt. Das ist eine Warnung für uns, finde ich, der Judas. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist dein Herz kälter oder heißer für Jesus als noch, sagen wir, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren? Wenn du so die geistliche Temperaturkurve deines Herzens aufzeichnen würdest, wie wäre so der Verlauf seit deiner Bekehrung? Wie entwickelt sich deine Beziehung zu Gott, dein Gebetsleben, deine Leidenschaft? Judas hat als einer der 12 begonnen, die Jesus auserwählt hat. Über die hat er eine ganze Nacht lang gebetet und er hat sie gewählt und er hat gesagt, das sind die, die der Vater mir gegeben hat. Und am Ende verkauft er Jesus und ist so weit, dass er sogar dem Teufel sein Herz öffnet und sein Werkzeug ist. Ist eine Warnung an uns. Lass es nicht zu, dass dein Herz kalt wird. Und wenn du es bemerkst, lass es nicht lange so laufen. In der Offenbarung ermutigt Jesus uns oder fordert uns auf, zurückzukehren zur ersten Liebe, dann hey, kehr doch um. Was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Sie setzen ihm 30 Silberlinge fest. Ein Zehntel von dem, was Maria über Jesus ausgegossen hat. Über die sie sich so aufgeregt hat. Oh, ist eine Verschwendung. Jetzt verkauft er Jesus um ein Zehntel. So krank. Und dieser Vers 15 ist echt ein trauriger Satz, oder? Was wollt ihr mir geben? Was ich euch Jesus verrate. Hast du einen Preis in deinem Leben, für den du Jesus verraten würdest oder Jesus verlassen würdest? Hey, oh, wenn ich das Mädel kriegen könnte oder den Jungen, hey, dann wäre ich bereit, ein bisschen leiser zu treten mit Jesus und so faule Kompromisse einzugehen. Oder hey, für den Job, für die Karriere, für das Ansehen, für die Kohle, für den Sex, ja, da könnte ich Jesus vergessen und anfangen dafür zu leben. Gibt es irgendeinen Preis in deinem Leben? Kannst du fast sicher sein, wenn du einen Preis hast, für den du Jesus verlassen würdest, wird jemand, Satan, bereit sein, den auf den Tisch zu legen. Irgendwann. Also pass auf. Wir haben heute ein gutes Vorbild in der Maria und wir haben ein schlechtes Vorbild in Judas. Und Gott wirkt seinen Plan in dem Ganzen und durch das Ganze. Aber Leute, wir wollen auf der richtigen Seite sein der Geschichte. Und vor allem, wenn das alles vorbei ist, hier wollen wir bei ihm sein in der Ewigkeit. Also lasst uns unseren Lauf laufen bis zum Ende. Mögen wir solche Anbeter sein, wie die Maria es ist. Amen. Lieber Herr, wir danken dir für dieses wunderbare Vorbild. Mich fordert das wirklich heraus. Mich spornt es an, Herr. Mich reizt es, Herr, zur Eifersucht, die Maria hier zu sehen. Hier. Und du sagst uns in deinem Wort, dass wir einander anreizen sollen, zu guten Werken dran zu bleiben, hier den rechten Weg zu gehen, Vater. Und ich möchte das für jeden Einzelnen von uns beten, Herr, dass du unsere Herzen bewahrst und dass du sie befreist, wenn sie so voll sind mit anderem Zeug und abgelenkt geworden sind. Vater, dass wir Menschen werden wie Maria, die frei sind, freigebig sind, die Anbeter sind von dir, von ganzem Herzen, Herr. Einfach dir Freude zu machen, dir zu gefallen, völlig egal, was die anderen Menschen denken und was es kostet. Herr, das ist so inspirierend, Herr, das spornt mich an und ich möchte um deine Gnade bitten, Herr, dass du das in unserem Herzen und in unserem Leben wirkst und ganz konkret in meinem Leben, Herr, ich will es persönlich beten, dass du mir das schenkst und dass du mich dahin veränderst. Herr, denn du allein bist es wert. Und ich bete, dass wir unser Leben nicht verschwenden für irgendwas anderes, sondern für dich allein. Hilf uns dabei, Jesus, und schenk uns Gnade. Wir brauchen dein Wirken in unserem Leben. Füll uns neu mit deinem Geist, Herr. Gib uns brennende Herzen für dich. Erwecke uns, Herr, erwecke deine Gemeinde. Darum möchte ich dich bitten in Jesu Namen.
Amen.